Gartenhelden, ein Weser-Kurier-Podcast.
An meinem Garten arbeite ich kontinuierlich und mit Liebe. Am nötigsten brauche ich Blumen. Immer, immer. Ein Zitat vom französischen Maler Claude Monet. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weser-Kurier-Podcasts Gartenhelden. Ich mag den Winter nicht. Er ist zu grau und viel zu trist. Beim Warten auf den Frühling habe ich mir daher öfter bereits im Februar oder März Schnittblumen ins Haus geholt. Wie Monet brauche ich immer dringend bunte Blumen um mich herum, besonders nach dieser grauen Jahreszeit. Das ging allerdings nur so lange, bis ich gelesen habe, wo die Tulpen um diese Jahreszeit herkommen. Aus Gewächshäusern, eingeflogen aus weit entfernten Ländern und mit Pestiziden belastet. Doch was kann ich dagegen tun? Wo bekomme ich Schnittblumen her, die nicht belastet sind? Und wie baue ich sie selbst pestizidfrei an? Diese Fragen beantwortet mir dieses Mal Claudia Werner. Sie ist Pharmafloristin und in der Slow-Flower-Bewegung aktiv. Ich besuche sie daher in ihrem bunten Garten in Cuttenesch. Hallo Frau Werner, schön, dass ich zu Besuch sein darf.
Hallo, wie schön, dass Sie da sind.
Ich möchte mit einer kleinen Überraschungsfrage anfangen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Was ist Ihre Lieblingspflanze?
Oh, das ist aber schwer, eine der schwierigsten, weil also meine Lieblingspflanzen, die wechseln sich je nach Jahreszeit ab. Mhm. Im Moment ist das Vergissmeinnicht und bald ist es die Iris, die blüht. Das ist so ziemlich meine Lieblingsblume. Mhm. Und dann bin ich ganz traurig, wenn sie verblüht und freue mich riesig, weil die Rosen blühen. Und wenn die verblüht sind, kommen die Dahlien und ich freue mich riesig über die Dahlien. Also es wechselt wirklich so ein bisschen nach der Jahreszeit.
Also haben Sie quasi jeden Monat ein Highlight, wenn man so
genau
sagen möchte.
Ich hab's gut, ne?
Auf jeden Fall, definitiv. Genau, Sie sind Pharmafloristin. Was machen Sie denn genau?
Also Pharmafloristin, das ist ein Begriff, den es im Deutschen noch gar nicht so gibt. Deswegen haben wir uns den mal ausgeliehen. Das heißt, ich baue Blumen an, ich baue Schnittblumen an und verarbeite die dann und verkaufe sie. Also ich verkaufe alle möglichen Floralien wie Sträuße, Kränze und so weiter.
Mhm. Wie lange machen Sie das schon?
Das ist jetzt das vierte Jahr, also gut 3 Jahre mache ich das jetzt.
Ah, okay, während Corona dann angefangen.
Genau, ja.
So. Und Sie sind auch Mitglied der Slowflower-Bewegung. Was ist die Slowflower-Bewegung?
Die Slowflower-Bewegung, die wurde im März 2019 gegründet, also kurz vor Corona. Und da haben sich 7 Leute damals zusammengetan, auch jemand hier aus Bremen, nämlich Katharina Funke, aus dem Garten heißt sie, oder ist ihre Firma. Und uns geht es darum, wieder zu einer anderen Wertschätzung den Blumen gegenüber zu kommen oder gegenüber Floralien. Also es ist so ein bisschen so eine Rückbesinnung auf das, wie es früher war, als noch keine Blumen eingeflogen wurden, sag ich mal. Wir nennen das kleine Blumenrevolution und achten eben sehr auf Nachhaltigkeit, auf Saisonalität und auf Regionalität.
Das ist ja im Prinzip, wenn man jetzt nur noch saisonales Gemüse und Obst kaufen möchte, ist es das gleiche Prinzip. Also ich kann nicht das ganze Jahr über Dahlien kaufen oder Tulpen.
Nein, das ist keine Chance.
Keine Chance.
Höchstens getrocknete.
Getrocknete, okay. Aber alles andere, was ich quasi das ganze Jahr, also nicht das ganze Jahr über Rosen kriege, die sind halt eingeflogen und behandelt in der Regel auch.
Die gibt es dann nicht. Und es gibt auch eine Pause im Winter, wo es wirklich kaum Blumen gibt, also im Dezember und Januar, sieht es wirklich ziemlich mau aus, wo es aber Tannengrün gibt und wo es Ilex gibt. Also ich habe gemerkt, dass diese Arbeit dieser Saisonalität auch wirklich die Sinne schärft und man viel mehr guckt, was gibt es denn eigentlich jetzt?
Es ist halt nicht so, dass man weiß, es ist immer alles verfügbar. Ich kann mir jederzeit Erdbeeren kaufen oder Tulpen. Ich verstehe, ich bin so ein kleiner Wintermuffel. Also mir fällt dann immer ein bisschen so die Decke auf dem Kopf. Ja. Im Garten ist nichts zu tun, es ist alles grau und trist. Und wenn dann so im Februar die ersten Tulpen im Supermarkt stehen, denke ich immer, oh ja, ein bisschen Luft und Licht und ein bisschen Farbe. Aber es sind halt Tulpen von wer weiß woher.
Es sind meistens Tulpen, die aus afrikanischen Ländern eingeflogen werden. Oder eben aus beheizten Gewächshäusern aus Holland, was eher noch, also klimatechnisch eher noch schlimmer ist. Ja, man muss einfach sich ein bisschen gedulden. Und es gibt ein paar Sachen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel sich Barbara-Zweige ins Haus holen, die dann schon früh aufblühen. Man kann Paperwhite-Narzissen setzen. Das sind so kleine Tazetten, die dann schon ab Weihnachten blühen in Töpfen. Und man kann eben auch Blumen trocknen.
Ja.
Und dann damit schöne Sachen kreieren.
Das machen sie auch. Wir sitzen quasi in ihrer Werkstatt, wo sie noch ein paar Trockenblumensträuße haben und ein paar Kränze.
Ja.
Und da geben sie auch Kurse, haben sie gesagt.
Genau, ja. Genau. Also das ist uns eben auch ein Anliegen in der Slow Flower Bewegung. Nicht, dass wir möchten nicht das große Geld damit verdienen. Tut man sowieso nicht mit Blumen, um mal ganz ehrlich zu sein. Sondern es geht uns mehr darum, aufmerksam zu machen und so ein bisschen wach zu rütteln. Bei dem Obst und Gemüse läuft das schon ganz gut, sag ich mal, bei den Lebensmitteln. Aber eben auch zu gucken, auch Blumen müssen nicht giftig sein.
Und welche Schnittblumen bauen Sie denn an? Einmal kurz zur Erklärung. Wir sind vorhin kurz durch den Garten gelaufen. Wie viel Quadratmeter haben Sie hier so ungefähr?
Hier habe ich ungefähr 1600 Quadratmeter.
Das ist schon
ganz
schön viel.
Und habe noch ein Feld in Bramstedt. Das hat vielleicht so 400 Quadratmeter.
Das heißt, in der Hochzeit ernten Sie ziemlich viele Pflanzen.
Ja, genau.
Ja, also so Frühjahr wahrscheinlich. Sommer.
Genau, so im Sommer und im Herbst sind viele Sachen, die ich dann ernte.
Und welche Schnittblumen bauen Sie an?
Oh, so
ganz viel.
Also zurzeit ernte ich eben noch die letzten Narzissen und ersten Tulpen und Vergissmeinnicht und Schachbrettblumen und so weiter. Und ich habe dann viele Einjährige, die bald kommen, die Levkojen, Kosmeen und so weiter, Sonnenblumen, Rosen, auch Sträucher habe ich einige, die ich immer als Beiwerk mit dazu habe. Die Dahlien werden die nächsten Tage eingepflanzt, es soll ja nicht mehr so kalt werden. Genau, also das ist ein ganz großes Gebiet eigentlich, was ich habe. Und ich finde das auch eben für den Boden richtig gut, weil es verschiedene Wurzelgeflechte gibt, die sich unterstützen in der Erde.
Das heißt, Ihre Felder sind auch richtig bunt durchgemischt.
Ja.
Sie haben nicht ein Feld Tulpen, ein Feld Pfingstrosen.
Genau.
Alles wild durcheinander.
Ja, genau. Also das gehört eben auch zur Nachhaltigkeit, zu diesem Prinzip dazu der Slow Flower Bewegung. Wir versuchen da in Kreisläufen zu denken. Das heißt, dass wir gucken, dass der Boden wirklich abgemulcht ist, dass der bedeckt ist. Bestimmt haben Sie es eben gesehen, überall zwischen den Tulpen liegen Tulpenblätter, die dann halt den Boden bedecken.
Boden bedecken ist wichtig, weil?
Weil er sonst schnell austrocknet. Mhm. Also nicht unbedingt jetzt gerade
nach genau.
Regenperiode.
Aber der Sommer kommt möglicherweise.
Aber der Sommer kommt, genau. Und es bildet sich dann eben auch ein guter Humus durch diese Mulchdecke.
Weil er sich dann zersetzt, ne?
Weil er sich dann zersetzt. Und das fördert einfach auch die Bodenlebendigkeit.
Bodenlebendigkeit ist ein gutes Stichwort. Lebendigkeit grundsätzlich. Sie gärt dann ja pestizidfrei, das ist ja der Sinn auch der Slowflower-Bewegung. Was tun Sie gegen Schnecken und Blattläuse?
Das hat ganz schön gedauert, weil sich, die Natur muss sich erstmal wieder einpendeln. Die ist halt aus dem Gleichgewicht ganz schnell in den Gärten, die es heute gibt, die sehr pflegeleicht sind. Und erstmal müssen sich Igel ansiedeln, die Nacktschnecken fressen. Erstmal müssen bestimmte Käferarten wieder zurückkommen. Da muss ich erstmal den Marienkäfern was bieten, dass sie meine Blattläuse auch gerne fressen wollen, sozusagen. Mhm. Da muss ich einfach gucken, dass ich eine gesunde Flora und Fauna schaffe. Und ich kann mir erstmal Unterstützung holen. Bei den Schnecken habe ich die zum Beispiel in Form von Laufenten, die hier überall rumschnattern.
Genau, die haben wir vorhin auch schon gesehen.
Genau. Und ich habe überhaupt keine Probleme mit Nacktschnecken. Das geht natürlich nicht überall, das ist klar. Mhm. In Schrebergärten oder so gibt es Auflagen und das ist auch nicht jedermanns Sache. Aber das ist zum Beispiel eine Unterstützung.
Mhm. Also im Prinzip glaube ich, also es ist auch das, was ich in meinem Garten einfach feststelle. Es ist hart, wenn die Sachen abgefressen werden, aber wenn man halt wartet, letztes Jahr habe ich entdeckt, dass zum ersten Mal ein Igel vorbeikam und gedacht, okay, gut, dann habe ich die Tigerschnägel entdeckt, die ja auch die Nacktschnecken angehen.
Ja, es findet sich. Die fressen die Eier, glaube ich.
Die fressen die Eier, die gehen auch tatsächlich die erwachsenen Nacktschnecken an, habe ich gelesen. Ja. Die sind schon, das sind richtige Räuber. Und Weinbergschnecken ja auch.
Ja.
Ich glaube, ob die bei uns kommen, weiß ich nicht.
In ja, der ich habe ein paar Region. Jedenfalls.
Ja, mhm. Ja, ich glaube, die wandern langsam rüber. Ich wohne ja in Niedersachsen quasi. Ja. Ich glaube, die kommen über die Grenze jetzt. Das wäre nicht schlecht. Also man muss einfach, es ist, ich verstehe das, dass es ärgerlich ist, wenn da die Pflanzen nicht mehr wachsen. Und
ja.
Aber.
Aber es gibt auch mechanische Hilfsmittel. Also ich hatte es zum Beispiel in Bramstedt, als ich angefangen bin, da zu gärtnern. Und das liegt in Waldesnähe und überall wächst wunderbares hohes Gras. Es ist ein Paradies für Nacktschnecken gewesen. Ja. Und ich habe abends einige hundert Sonnenblumen gepflanzt, aus Bio-Saatgut, in torfreier Erde vorgezogen, liebevollst. Und am nächsten Morgen waren alle bis auf irgendwie zwei Handvoll weggefressen.
Die kommen auch nicht wieder dann, ne?
Nein.
Nein.
Das war echt bitter. Also ich bin heulend nach Hause gefahren.
Das glaube ich. Ja.
Und dann kam mir aber die Idee, einen Schneckenzaun zu setzen. Und seitdem ist Ruhe.
Schneckenzaun heißt?
Schneckenzaun heißt, das ist ein Blechzaun, der gebogen ist. Mhm. So, also wie so ein V praktisch umgedreht. Das wäre ja
nicht. Die Spitze nach oben. Oder?
Nee.
Ach so, dass so, dass die scharfe Kante oben
dass
liegt.
Dass die scharfe quasi. Kante oben liegt, also dass sie praktisch da so drüber hinaus müssten. Das tun sie meistens nicht. Und dann sammelt man noch ein paar Tage drinnen ab oder ein paar Abende und dann ist der Spuk vorbei, so ziemlich.
Und die bringen sie dann weit, weit weg, die eingesammelten.
Ich sage nicht, was ich damit mache.
Ich weiß, es gibt so, jeder hat da so seine Methode.
Ich kann nur sagen, dass ich sehr sauer war auf diese Nacktschnecken.
Ja. Ja. Dann kriegen die Laufenten halt ein Abendessen.
Genau, die bekommen ein gutes Mahl vorgesetzt.
Genau. Ich möchte jetzt also gerne Schnittblumen in meinem Garten haben. Wie gehe ich denn davor? Was, also sehe ich die jetzt einfach. Also wir haben jetzt gerade noch April, kann ich die jetzt schon aussehen oder ziehe ich die lieber am Topf vor?
Das ist so unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Sachen, die direkt ausgesät werden können, wo ja, die, es läuft da nicht jede Saat, aber es ist nicht, auch nicht so schlimm. Also zum Beispiel Kornblumen oder Ringelblumen kann man einfach jetzt direkt draußen aussehen. Entweder auf dem Land oder auch im Balkonkasten geht das natürlich. Und andere Dinge müssen vorgezogen werden. Mhm. Und bei manchen würde ich auch dazu raten, vorzusehen. Vor allen Dingen, wenn man viel Schnecken hat, da haben die Pflanzen dann schon ganz guten Vorsprung, wenn sie ins Beet kommen und können sich dem so ein bisschen widersetzen.
Mhm. Also wenn die schon ein bisschen größer sind. So.
Genau, ja. Also wenn sie schon so die zweite, dritte Blattachse gebildet haben.
Mhm. Und wenn ich die vorziehen möchte, brauche ich dann so ein kleines Anzuchthaus, also auch mit einem Deckel drauf?
Nicht unbedingt. Mhm. Also ich würde auch einfach dazu raten, erstmal zu experimentieren und einfach anzufangen und zu gucken, was geht. Und dann kann man sich halt auch mehr fortbilden. Also es gibt tolle Blogs, wo man mal gucken kann. Zum Beispiel bei Katharina aus dem Garten hier in Bremen. Und es ist wichtig, dass man, das steht immer auf dem Tütchen drauf, wie die Keimtemperatur ungefähr ist, ob man es, wie stark man das bedecken muss mit Erde. Und dann ist es einfach wichtig, es warm genug zu stellen und feucht zu halten. Denn wenn eine Saat dann einmal ausgetrocknet ist, dann ist es vorbei. Also dann läuft sie nicht mehr.
Da muss man ans Gießen denken.
Genau.
Und muss man tatsächlich Anzuchterde haben?
Man muss nicht unbedingt Anzuchterde haben. Es bietet sich aber wirklich an.
Weil?
Weil man kann sich das vorstellen wie bei einem Baby. Wenn man das sofort mit Grünkohl und Kartoffeln füttert, das ist ein bisschen heftig. Okay. Das kann es nicht so gut verknusen. Mhm. Also es ist besser, dass man eine abgemagerte Erde hat. Mhm. Ich habe das auch schon versucht, dass ich normale Gartenerde, torffreie, genommen habe und sie mit Sand gemischt habe. Allerdings ist da ziemlich viel Beikraut gesprossen. Und das ist höchst ärgerlich, wenn man ansieht, also vorzieht und dann nicht genau weiß, huch, was ist denn jetzt was?
Genau.
Ich dachte, das wäre eine Kursmähe, dabei ist es ein Löwenzahn.
Das sieht man irgendwann, aber das dauert ja, einen Moment.
Genau, einen Moment dauert es, genau.
Und dann verdrängt er möglicherweise die
genau.
Pflanzen.
Genau, also das kann man vorher abbacken im Ofen. Mhm. Aber bei meinen Mengen, die ich brauche, brauche ich da nichts abbacken. Nee.
Kaufen Sie Anzuchterde in großen Mengen quasi?
Genau, ja. Also ich kaufe Anzuchterde in größeren Mengen und die teile ich mir auch zum Beispiel mit anderen Kollegen von den Slowflower-Leuten hier aus Bremen. Mhm.
Kann man denn sagen, dass es hier Blumen gibt, Schnittblumen, die in Bremen besonders gut gedeihen oder in unserem norddeutschen Klima und welche, damit brauche ich gar nicht anfangen?
Die Norddeutsch-Regenblume.
Ja, genau, zum Beispiel. Ich habe sie noch nicht entdeckt, aber vielleicht.
Also ich finde besonders gut geht hier zum Beispiel Akelei. So, die wächst hier überall. Und das Bremer Wetter ist auch im Moment von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
Das stimmt, ja.
So, da kann man sich gar nicht so drauf auf irgendwas verlassen. Es ist auf jeden Fall so, dass es von Jahr zu Jahr unterschiedlich ist, was gut geht. Aber auf eines ist Verlass, wenn das eine nicht gut geht, geht das andere dafür gut. Also irgendwer springt dann netterweise immer ein. Aber Akelei, Narzissen, Tulpen gehen hier sehr gut. Feldrittersporn.
Faulen bei dem Wetter nicht, bei der ganzen Nässe?
Dieses Jahr hatte ich tatsächlich zum ersten Mal Probleme bei den Tulpen, weil mein Garten komplett unter Wasser stand und ich auch versucht habe, den leer zu pumpen. Aber das haben einige Tulpen nicht überstanden.
Gut, das ist natürlich extrem Regen gewesen,
das war extrem, ja. Aber ansonsten geht das gut, denn Narzissen und Tulpen, die brauchen eine Vernalisation, die brauchen den Kälteschub im Winter, den wir hier eigentlich immer haben, um dann schön zu blühen. Mhm. Und das sind von daher, finde ich, gute Blumen hier. Auch Dahlien, finde ich, wachsen hier immer sehr gut. Helleborus, genau, Feldrittersporn, Gaura. Eigentlich wächst hier ziemlich viel gut. Man muss sich eben ein bisschen kümmern und auch sich um den Boden kümmern, der hier oft recht lehmig ist.
Genau, den habe ich auch. Das ist alter, lehmiger und alter Landwirtschaftsboden.
Ja.
Das heißt, das schießt alles
wahnsinnig
in die Höhe. Die Rosen finden es großartig, andere finden es halt nicht großartig.
Ich finde auch, dass Rosen in Bremen unheimlich gut gehen und umzu einfach, was dem Boden geschuldet ist. Man muss hier ein bisschen aufpassen, dass genügend Wind um sie herumkommt, dass es keine Pilze gibt.
Damit die Blätter abtrocknen können.
Genau, damit die Blätter abtrocknen können und nicht diese schwarzen Pilzpünktchen bekommen.
Mhm. Und wenn wir über heimische Schnittblumen reden, was könnte man da nehmen?
Also, wie gesagt, viele alte Ackerblumen.
Mhm.
Also ich
Kornblume.
Kornblume zum Beispiel. Rittersporn zum Beispiel. Also Feldrittersporn zum Beispiel. Calendula, also Ringelblumen.
Mhm.
Außerdem Dinge, die man hier überall sieht. Wiesensalbei.
Mohn.
Kerbel. Mohn. Und wilde Möhre gehört zum Beispiel auch dazu. Das sind so Pflanzen, die auch unheimlich gut von Insekten angegangen werden, angeflogen werden und die einfach heimisch sind.
Genau, das wäre nämlich auch die Frage gewesen, was können wir denn den Insekten Gutes tun mit, also Schnittblumen sind ja natürlich schön, wenn sie im Garten sind, aber auch schön, wenn wir sie ein paar Wochen in einer Vase stehen haben, dafür machen wir es ja, aber ein paar sollte man vielleicht stehen lassen für die Wildbienen und Schwebfliegen.
Ja, genau. Also das finde ich übrigens enorm, seit ich so viel mehr gärtnere, wie hier wirklich ein Reichtum an Insekten, an Wildbienen, an Schmetterlingen und anderen Krabbeltierchen dazugekommen sind. Da freue ich mich unglaublich drüber.
Das kommt dann auch so ein bisschen von alleine, wenn man die Strukturen dafür schafft.
Genau, wenn man die Strukturen dafür schafft. Und da gehört dann zum Beispiel dazu, dass man verschiedene Blütenformen auch wählt. Also eine wilde Möhre zum Beispiel ist ein Doldenblütler.
Die sind so wie so ein, die haben so ganz kleine Blüten aus so einem großen Schirm.
Genau,
ne?
Ja, genau, wie so ein umgedrehter Schirm.
Ja.
Wie so ein Schirm. Oder andere Blütenformen, so strahlenförmige, wie den Sonnenhut zum Beispiel. Oder eine Mohnblüte oder eine Calendula. Wenn man verschiedene Formen bereithält und was wichtig ist, wir lieben das hier so oft, gefüllte Blumen, aber für Insekten ist das nicht so das Wahre.
Tatsächlich muss ich sagen, ich mochte nie gerne Rosen, bis ich die ungefüllten entdeckt habe.
Ja, und die sind wunderschön.
Die sind super schön. Die Insekten freuen sich und ich finde sie viel, viel schöner als die gefüllten, tatsächlich.
Also ich habe auch gefüllte Sorten, weil die einfach auch gefragt sind sehr.
Ja.
Aber ich gucke immer, dass ich genügend andere ungefüllte Sorten habe. Und was ich finde, wo wir alle ein bisschen nachdenken könnten, ist, dass man wirklich mit dem Staudenrückschnitt bis nach dem Winter wartet, sodass die Insekten überwintern können. Das ist eine riesengroße Hilfe für die Insekten. Oder dass man auch ein bisschen Beikraut mal stehen lässt. Also wie man eben gesehen hat, mein Garten ist reich an Gänseblümchen.
Die sind aber auch niedlich.
Ja, also, ich traue mich noch immer nicht, Rasen zu mähen, weil ich es so schön finde.
Ja.
Also wenn man auch einfach mal was stehen lässt und man kann es auch irgendwo am Rand stehen lassen. In diesem Garten waren keine Brennnesseln, als ich den übernommen habe. Und ich habe wirklich welche angesiedelt, weil die einfach so wichtig für Insekten sind.
Für Schmetterlingsraupen, ganz viele
Schmetterlingsraupen, genau. Aber auch für den Garten. Also es sind auch Pflanzen, die ich so toll finde, weil die so eine Kraft haben. Also die nähren eben zum Beispiel viele Schmetterlingsraupen. Aber ich benutze auch die Triebe, die jungen Triebe jetzt, um mal einen Salat zu machen. Später nutze ich die Triebe, um Brennnesselbrühe herzustellen, mit denen ich die Pflanzen zum Beispiel besprühe oder die zum Gießwasser dazugebe als Dünger. Also die sind so vielfältig, bloß nicht alles wegmachen.
Wenn man Platz hat für so eine wilde Ecke,
genau,
dann ist es auf jeden Fall, ich habe nur 25 Quadratmeter.
Da hat sich das erledigt.
Da kommt die Brennnessel zwar sehr gerne, aber halt dann da, wo ich sie nicht unbedingt gerne habe. Und wenn sie dann jemand aufisst, ist es okay, aber dann ist es natürlich einfacher, wenn man einen größeren Garten hat und da einfach eine Ecke sagt, dann lass die Ecke halt Ecke sein.
Genau. Das ist so dann der Kindergarten für Insekten, den man stehen lässt irgendwo.
Genau. Was sind denn die besten Schnittblumen für Anfänger? Ich habe echt noch gar keinen Erfolg gehabt. Letztes Jahr habe ich irgendwas versucht zu ziehen.
Ja.
Ich hatte keine Anzuchterde.
Ha-ha.
Entsprechend sind die kleinen Teile nichts geworden. Dieses Jahr möchte ich mich an Kosmeen versuchen.
Ja, sehr guter Plan.
Aber ich hatte letztes Jahr tatsächlich welche im Topf, die waren schon fertig.
Ja.
Und die haben nach 3 Wochen hatten die Mehltau.
Oh.
Und da kriege ich echt schlechte Laune, ehrlich gesagt, weil dann wird davon nichts. Und also ich hatte sie im Topf. Ich glaube, im Topf vielleicht waren sie zu trocken, weil wir Südecke haben.
Ja.
Ich probiere es dieses Mal mit dem Beet, aber ich werde sie vorziehen müssen wegen der Nacktschnecken.
Ja, besser das ist das.
Schon, oder?
Mhm. Würde ich machen.
Also Kosmeen sollen angeblich sehr einfach sein.
Ja, genau. Kosmeen würde ich immer zu den Anfängerblumen zählen. Die sind einfach auszusehen, die sind einfach zu handeln. Genau, Kornblumen würde ich auch dazu zählen, Mutterkraut, Bartnelken, Mondviolen, Schafgarbe, das sind so Sachen, die wirklich einfach sind. Sonnenblumen, Akelei, also sowohl Stauden eben als auch Einjährige, die sich gut als Schnittblumen eignen. Tulpen, Narzissen auch, wobei man, es gibt immer bei fast jeder Blume ein paar Tricks, die man beachten sollte, fällt ja. mir auf. Also bei Narzissen ist es zum Beispiel wichtig, wenn man die in eine Vase tun will mit anderen Blumen, dass man die vorher ausschleimen lässt, so sagt man das. Mhm. Die sondern so ein Sekret ab, was einfach die Wege, die Nahrungswege, die die Blume braucht, sonst zuschleimt. Mhm. Genau. Und deswegen muss man die vorher ein paar Stunden ausschleimen lassen.
Okay.
Bevor, hört sich so nett an, ne?
Ja.
Ausschleimen lassen. Also man muss sie ausschleimen lassen, bevor man sie in die Vase tut zu anderen Blumen.
Mhm.
Genau. Und ansonsten ist ein ganz wichtiger Trick, wenn man Schnittblumen anbauen will, dass man auch schneidet.
Das kann ich auch nämlich gar nicht.
Ja, aber das ist wichtig.
Ich traue mich
denn,
nie.
Denn wenn man nicht schneidet, dann gehen die Blüten natürlich, nachdem sie aufgeblüht sind, in das Stadium der Samenbildung mhm. über. Und Samenbildung heißt dann als Zeichen für die Pflanze, okay, hast deinen Job getan, kannst dich zur Ruhe geben.
Mhm.
Und das ist ja das, was wir nicht wollen.
Mhm.
Und wenn halt regelmäßig geschnitten wird, dann bilden sich immer neue Blüten. Das gilt nicht für eine Sonnenblume, ja. Also
nee.
Es gibt auch, mhm. Wir nennen die in der Floristik die One-Hit-Wonder. Das sind zum Beispiel Tulpen oder Sonnenblumen. Einmal geschnitten ist geschnitten.
Mhm.
Aber bei Kosmeen, bei Bartnelken, bei Ringelblumen, bei Mutterkraut, da kommt noch was.
Da kommt noch was. Und muss man denn, wie man schneidet oder wo man schneidet, gibt es da auch
Vorgaben? Also ich würde, also übermorgen mache ich einen Workshop. Blumensträuße, da verrate ich solche Tricks. Also es ist zum Beispiel wichtig, dass man ganz früh am Morgen schneidet, wenn mhm. es kühl ist, nicht in der Mittagshitze
mhm.
und die Sachen gleich ins Wasser stellt.
Okay.
Das mögen sie. Ja, und es gibt schon Tricks beim Schneiden, wie weit man schneiden sollte.
Ja.
Also bei Kosmeen zum Beispiel sollte mhm. man immer tief genug schneiden,
mhm.
Dass man so den, ich sag mal, diesen Nebenstängel ganz runter geht bis mhm. nach unten, damit gescheit was nachwachsen kann und es nicht so lauter kleine
Abzweigungen gibt.
Abzweigung, ne?
Sonst hat man halt
gibt,
einen
genau.
Stängel mit so ganz vielen kleinen.
Ja. Mit so kleinen Kleiderhaken
ja. genau.
überall.
Ja.
Und
das ist dann nicht
das,
mehr so schön.
Das ist nicht so gut.
Ja, ich habe mich versucht, schlau zu machen, welche Rosen man wie schneidet. Das ist ja auch fast
eine
Wissenschaft
auch,
für sich.
Ja, genau. Also es lohnt sich wirklich, in ein bisschen Fachliteratur zu investieren, hm. wenn man Lust hat, das hm. zu machen. Ich finde es am Anfang immer gut, wenn man einfach ausprobiert und aus seinen hm. Fehlern auch lernt und vor allen Dingen die Scheu verliert, sondern einfach anfängt. Einfach experimentieren.
Okay.
Das ist so oft mein Motto.
Mhm.
Und dann tauchen Fragen auf. Und dann kann man einfach mal im Internet gucken oder man kauft sich mal ein Buch dazu oder so.
Mhm.
In der Slow-Flow-Bewegung ist es so, dass wir uns sehr gut untereinander vernetzen. Also
mhm.
wir fragen uns gegenseitig und lehren uns gegenseitig verschiedene Dinge, weil jeder aus einem anderen Gebiet kommt
mhm.
und uns das ganz viel Wissen gibt einfach.
Also einfach probieren und austauschen.
Genau.
Gibt es denn noch etwas, was ich beachten muss, wenn ich Schnittblumen im Topf, also wenn ich nur einen kleinen Balkon hätte, kann man da auch Schnittblumen ziehen oder wird
ja.
das schwierig?
Doch, nee, das egal. Kann man.
Ja.
Also es kommt natürlich immer darauf an, wie viel man so auch haben möchte.
Ja.
Das ist ganz klar. Aber ich finde das großartig, auch wenn man einen kleinen Balkon hat, wenn man einfach mal ausprobiert, weil es macht so viel Freude. Es macht einfach so viel Freude. Wichtig ist, dass man eine gute Erde hat, die man dann auch düngt. Es gibt tolle Biodünger oder man kann eben Brennnesseljauche ansetzen.
Genau.
Genau. Aber das, da hätten wir das Problem mit dem Balkon. Also
genau.
es riecht auch ein bisschen vielleicht
ja.
nicht so gut da. Genau, aber es ist einfach, also es erfüllt einfach sehr, wenn man Dinge selbst anzieht,
mhm.
auspflanzt und später erntet. Das ist egal, ob es eine Gurke ist oder ein Radieschen oder ob es eine Schnittblume ist.
Mm.
Das ist irgendwie immer ein Wunder, wie aus so einem kleinen Korn so was Großartiges wächst dann.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, wie ich
ja.
finde. Und der spornt mich jetzt an, mich doch an die Kosmeen zu wagen.
Ja, genau.
Und
man kann auch einen Schneckenkragen um die Kosmeen
ja,
machen.
Ja, das stimmt. Ja. Es gibt Möglichkeiten.
Es gibt Möglichkeiten.
Es gibt Möglichkeiten. Ich werde mich dann nochmal ein bisschen in die Materie vertiefen und sage erstmal vielen Dank, Frau Werner. Das war sehr interessant und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke, ebenso.
Das Gespräch mit Claudia Werner ist nun schon wieder ein paar Wochen her. Tatsächlich habe ich mich getraut, etwas auszusehen. Aber keine Kosmeen, sondern Zitronenbasilikum. Ich bleibe also meiner Vorliebe für Kräuter erstmal treu. Und Frau Werner hatte recht. Es ist so schön zu sehen, wie aus diesen kleinen Körnern zarte Pflänzchen werden. Doch seit ein paar Tagen sind sie verschwunden. Denn sie stehen draußen in einem Topf und die Nacktschnecken haben sich drüber hergemacht. Sie müssen also lecker gewesen sein. Das werde ich leider nie herausfinden. Da ich nicht die einzige Gärtnerin bin, die seit Wochen von der spanischen Wegschnecke besucht wird, habe ich mir weitere Tipps von Experten geholt, was man gegen die Invasion tun kann. Außerdem erkläre ich in dem Artikel, was die Gründe für die diesjährige Schneckenplage sind. Den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes dieses Podcasts. Sie finden ihn aber auch auf der Themenseite der Gartenhelden. Haben Sie Fragen zum Thema Garten? Dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes und ebenfalls auf der Themenseite. Ich freue mich, wenn Sie meinen Podcast auf den Streaming-Plattformen abonnieren und sich kurz Zeit für eine Bewertung nehmen. Die nächste Folge des Weserkurier-Podcasts Gartenhelden erscheint wie gewohnt am Montag in 2 Wochen. Merken Sie sich also schon mal den 17. Juni vor. Wenn Sie sich die Wartezeit bis dahin verkürzen möchten, hören Sie gerne in die bereits erschienenen Episoden rein, zum Beispiel in die vorherige Folge zum Thema »Wie kann ich dir mit roten Wildbienen helfen?« Für die 6. Folge in 2 Wochen habe ich den Insektengarten des BUND am Bremer Wehrschloss besucht. Thies Lohse und Doris Hoffmann haben mir unter anderem erklärt, welche Strukturen Insekten in unseren Gärten brauchen, um sich ansiedeln zu können. Außerdem klären wir, warum man ein Sandarium braucht und wie man diese Wellness-Oase für Wildbienen anlegt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen, dass Sie meinem Podcast wieder zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie in 2 Wochen wieder reinhören, wenn es Zeit für die Gartenhelden wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne, nacktschneckenfreie Zeit beim Gärtnern.